Hallo und herzlich willkommen bei Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo.
Markus, du hast heute ein Thema vorgeschlagen und zwar Bauchpilze. Und ich weiß nicht, hast du irgendwie einen speziellen Anlass gehabt, wie du darauf gekommen bist oder einfach ein generelles Interesse?
Naja, ich finde, Bauchpilze ist irgendwie eine Gruppe, die oft so ein bisschen liegen bleibt, vor allem wenn man sich die mal im Ganzen betrachtet. Klar, das ein oder andere fällt einem vielleicht da gleich ein, aber die ist doch ganz interessant und ich dachte, damit muss man sich auch mal beschäftigen in so einem Podcast.
Okay, dann erklär uns bitte einmal ganz kurz, damit wir alle wissen, wovon wir reden, was genau sind Bauchpilze?
Naja, unter Bauchpilzen verstehen wir eine Gruppe von Pilzen, die, wie wir es jetzt inzwischen wissen, genetisch gar nicht so einheitlich ist, aber die eins gemeinsam hat, nämlich dass die Sporen nicht an der Unterseite oder vielleicht auch an der Oberseite eines Fruchtkörpers entstehen und dann locker rausfallen, sondern in einer Hülle erstmal entstehen, in einem geschlossenen System und dann, je nachdem, da werden wir uns gleich noch ein bisschen mit beschäftigen, durch verschiedene Öffnungen dann nach außen gelangen und die Sporen sich dann entsprechend verteilen können.
Hast du, ich sag mal, ein Beispiel zur Illustration, damit man sich das ein bisschen vorstellen
Naja,
kann?
so ganz klassisch ist halt das, was viele Kinder und auch die Erwachsenen immer wieder als die sogenannten Puffpilze oder so bezeichnen. Das sind die, wo man drauf tritt und dann kommt da eben was raus an Sporenmasse, eben aus einer Öffnung oder ähnlichem. Und so im Deutschsprachigen fällt das Ganze unter die zwei Hauptbegriffe Boviste und Stäublinge, wobei das die ganze Sache nicht so ganz einfach macht, denn das mit diesen Begriffen geht immer so ein bisschen hin und her. Und das, finde ich, ist auch ein Grund, sich mal damit zu beschäftigen.
Okay, was meinst du damit? Mit den Begriffen geht es hin und her. Also sie werden gerne verwechselt.
Naja, überhaupt die Verteilung. Also zum Beispiel spricht man bei den eher hellen weißen Stäublingen auch von den sogenannten Weichbovisten mit. Und auf der anderen Seite, wenn man vom Kartoffelbovist spricht, da steckt der Begriff Bovist auch so drinne. Und dabei sind das doch zwei ganz unterschiedliche Gruppen, mit denen wir uns so ein bisschen beschäftigen müssen. Oder da ist dann auch der sogenannte Riesenbovist. Da wäre es fast besser, man würde aus meiner Sicht von einem Riesenstäubling sprechen, weil der eben näher verwandt zu den anderen Stäublingen ist, als eigentlich zu den klassischen Kartoffelbovisten. Aber es gibt auch wieder andere Boviste, die ihren Namen in gewisser Weise verdienen oder der da halt sehr verbreitet ist. Und deswegen ist das Ganze so ein bisschen verwirrend, was so die deutschen Namen anbelangt. Geht es halt auch ein bisschen hin und her, wann man von Stäublingen spricht und wann man von Bovisten spricht.
Okay, also deutsche Namen sind immer ein bisschen schwierig, finde ich, ja, weil das irgendwie mehr Verwirrung stiftet, als Klarheit schafft. Also wir sind, wenn wir von den Bovisten im engen Sinn, also von den Hartbovisten sprechen, in der Gattung Bovista, richtig?
Nee, da sind wir bei Scleroderma hauptsächlich.
Ah, siehst du, bin ich schon wieder falsch informiert.
Genau.
Und was
Und
sind
das
denn die
sind nämlich
Bovista?
Bovista ist eine Klasse, die eher eben verwandt ist mit den Stäublingen. Das sind so kleinere, ja, eben ähnlich wie Stäublinge ausschauende, relativ helle Fruchtkörperchen.
Und die Stäublinge sind dann welche Gattung?
Ja, das sind dann verschiedene. Also am bekanntesten ist eigentlich so die klassische Gattung Lycoperdon, also zu der Igelstäubling oder der Beutelstäubling oder vor allem auch der am häufigsten verbreitete Flaschenstäubling gehören. Und das sind so tendenziell auch Arten, die von ihrer Ökologie auf der Streu sitzen und entweder Grasstreu, Blätter, also von Bäumen so die in Anführungsstrichen Abfälle, also die abgeworfenen Blätter und so weiter, zersetzen. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel den Entschuldigung, den Birnenstäubling. Das ist dann einer, der interessanterweise zwar ähnlich ausschaut, auch ein Zersetzer ist, aber der sitzt halt sehr gerne auf totem, alten, morschen Holz und der kommt dann auch eher in großen Gruppen vor. Also da sitzen ganz viele von diesen kleinen Stäublingen, gut, klein, bis zu 5 cm können die im Durchmesser haben und sicherlich so 7, 8 cm hoch sein. Und die schauen halt aus wie auf dem Kopf stehende Birnen, sind aber relativ hell und reißen oben an der Spitze so ein bisschen auf, wo sie dann später, wenn sie reif sind, eben ihre Sporen verbreiten. Genau, und in die Verwandtschaft gehört halt auch die Gattung Bovista im strengeren Sinne. Die sind in der Regel wesentlich kleiner und deswegen auch unauffälliger und ja, haben aber auch eben eine Eigenschaft, dass sie relativ viele so kleine Schichten haben, die sich nach und nach so ablösen können. Und da gibt es vor allem diesen bleigrauen Bovist, der dann so seine äußerste Schicht dann irgendwann auflöst und die ist oftmals noch relativ hell im jungen Stadium und im alten Stadium kommt dann so ein bleigrauer Ton der zweiten Schicht dann heraus.
Ich muss jetzt noch mal ganz dumm nachfragen. Also ich tue mich ja schwer, immer diesen Flaschenstäubling von diesem Birnenstäubling zu unterscheiden. Ja, also der Birnenstäubling ist ein Totholzzersetzer, habe ich das richtig verstanden? Und der Flaschenstäubling ein Streuzersetzer, korrekt?
Genau, und der Birnenstäubling, der ist auf der Oberseite auch eher relativ glatt, hat höchstens mal so ein bisschen leicht Flöckchen drauf. Und der Flaschenstäubling, der hat so richtig kleine stachelartige Elemente oben auf dem ganzen Kügelchen. Und deswegen sind die beiden auch, selbst wenn man sie vom Substrat abgenommen hat, eigentlich ganz gut zu unterscheiden. Genau, aber es gibt eine ganze Reihe mehr von ähnlichen Stäublingen, die auch solche Stachelchen haben. Also wer sich da intensiv mit beschäftigen will, der braucht schon relativ gute Literatur und viel Erfahrung. Was sehr ähnlich ist wie der Flaschenstäubling, nur eine ganze Nummer größer. Da haben wir es nicht mehr mit einem Durchmesser so von knappen 5 cm, sondern durchaus mal 10 cm und einer Höhe bis zu, ja, die können schon 20 cm hoch werden. Das sind dann sogenannte Beutelstäublinge. Also die sind wesentlich größer. Und ja, haben natürlich dann auch mehr Inhalt, wachsen aber eher so auf grasigen Standorten. Also die können auch mal im Wald vorkommen, aber auch im Wald gibt es ja relativ viel Gras und da kommen die dann öfter mal vor.
Okay, wir sind aber immer noch in der Gattung Lycoperdon, richtig?
Das wäre jetzt alles im Bereich Lycoperdon, also bei diesen halt. Stopp.
Stopp.
Ah, Entschuldigung. Ja. Ja, wir sind da in der Gattung Glycoperdon. Nur auch mit dem wissenschaftlichen Namen geht es ja eben immer mal ein bisschen hin und her. Deswegen musste ich gerade mal ganz kurz in mich gehen, weil der Beutelstäubling eben noch vor einiger Zeit in einer anderen Gattung war, Calvatia. Und da ist er aber jetzt rausgenommen worden, weil er doch so nah verwandt ist eben mit diesem Flaschenstäubling.
Okay, das heißt, er war in Calvatia und ist jetzt in Lycoperdon.
Genau. Und der
Crazy.
Birnenstäubling, unglücklicherweise, der war bei Lycoperdon, der hat jetzt eine eigene, mehr oder weniger eigene Gattung. Das ist Apioperdon.
Mein Gott, also nicht mal mehr auf die lateinischen Namen ist Verlass. Oh Mann,
Nein,
okay.
kein Verlass, genau. Ja, und vielleicht noch ein bisschen was, wenn man sich das anguckt. Wenn man Stäublinge durchschneidet, dann sind die im jungen Stadium ja so ganz weiß. Also man muss sich mal Junge angucken, schönes, scharfes Messer nehmen, durchschneiden und man stellt fest eben, dass die ganz, ganz weiß sind. Und die bestehen in der Regel aus, im Inneren aus zwei Bereichen. Und der obere Bereich, da entstehen dann die Sporen. Da haben wir also, wie auch bei anderen Ständerpilzen, sogenannte Ständer, also kleine Zellen, die wir leider mit bloßem Auge nicht erkennen können, die zum Beispiel beim Fliegenpilz ja auf den Lamellen sitzen oder beim Röhrling in den Röhren sitzen und dort haben wir die eben in dieser kugelartigen Struktur oben drinne und die entwickeln dann die Sporen und da die Sporen eingefärbt sind, entwickelt sich dann auch nach und nach diese Masse. So was Ähnliches kennen wir ja auch eben von vielen Blätterpilzen, die dunkle Sporen haben. Da sind die Lamellen ja auch vielleicht bläulich oder weiß. Und wenn die dann dunkle Sporen haben, wie jetzt zum Beispiel bei einem Tintling, dann werden die Lamellen ja dann auch mit dem Alter eher grau bis schwarz. Und so ähnlich ist das eben auch bei diesen Stäublingen. Am Anfang ist das Fleisch da oben ganz weiß im oberen Teil und dann entstehen die Sporen und die haben eben Farbpigmente Pigmente und dann verfärbt sich das. Und im unteren Bereich, der so ein bisschen stielartig sind, da sind gar keine Ständerchen mehr drin, also diese Basidien, die den Namen Basidio Myceten eben ausmacht, da sind keine, sondern das ist halt wie ein Stiel sozusagen, der dazu dient, dass der Fruchtkörper ein bisschen weg ist vom Boden und dann die Verbreitung eben besser möglich ist.
Also das heißt, die Strategie ist, die Sporen werden im Prinzip vom Wind irgendwie so rausgeblasen oder ist, weiß nicht, ist irgendwie durch eine Berührung rausgefräst.
Genau, meistens Berührungen oder auch Regentropfen sind ja Berührungen, ne? Also das ist auch eine gute, geeignete Strategie. Also, oder auch wenn jemand drauftritt, dann kommt halt so richtig was an einer Wolke raus und wird dann eben durch den Wind verbreitet.
Okay, ich stelle jetzt eine Frage, die wahrscheinlich ganz, ganz oft gestellt wird. Kann man die essen?
Nun, bei Stäublingen ist es eben so, dass man davon einige durchaus essen kann. Wer ein bisschen in Verruf gegangen ist, das ist der Birnenstäubling, also der wird nicht mehr empfohlen, aber beim Flaschenstäubling, beim Beutelstäubling oder auch eben bei dem ganz großen Verwandten, der dann eben Riesenbovist heißt, da kann man durchaus was essen. Geschmacklich machen die leider nicht sehr viel her, aber man kann ja sagen, okay, ich habe vielleicht für 6 Leute gesammelt und möchte aber 7 Leuten was vorsetzen, dann schneide ich halt noch ein paar Stäublinge da rein. Oder was eine Kollegin von mir mal gemacht hat, weil sie das irgendwo entdeckt hat, man kann die auch kandieren. Also man schneidet die so in Scheiben und brät die dann in Butter und eben so einer Zuckermasse aus und dann gibt es halt ein Stäublingsscheibchen als Nachtisch oder Riesenbovist. Also
Das ist ja abgefahren.
ja. Hat halt nicht viel Eigengeschmack, ne? Aber den Zucker, den hat man dann halt auf so einer schönen Unterlage. Ist so ein bisschen wie Marshmallows.
Ah,
Genau.
das ist gut.
Und dann eben Achtung, wenn
Ja.
wir dann zu den echten Hartschalen-Bovisten gehen, also den Kartoffelbovisten, dann ist es so, dass die giftig sind. Jetzt kann man die aber ganz gut unterscheiden, schon allein die klassischen Kartoffelboviste, also da gibt es vor allem einen dickschaligen Kartoffelbovist, das ist so der häufigste. Und wenn man die im jungen Stadium durchschneidet, dann sind die niemals weiß, sondern dann haben die schon so einen violett-schwarzen Ton im Inneren. Also dort, wo die Sporen entstehen, das ist typischerweise eben schon so deutlich gefärbt, selbst im ganz, ganz jungen Stadium. Und die haben auch in der Regel mehr so lederartige äußere Schicht. Und im Gegensatz zu den Stäublingen ist es auch eher so, dass die nicht an einem bestimmten Punkt, wenn sie reif sind, aufreißen, sondern dass die relativ unregelmäßig Öffnungen bekommt. Also so ein Kartoffelbovist, der kann entweder mehrere kleine Öffnungen bekommen oder er bekommt irgendwie einen Schaden, dann gibt es vielleicht einen Riss und dann ist er in einer größeren Form geöffnet. Und bei den klassischen Stäublingen, also Flaschenstäubling, Birnenstäubling und so, da haben wir meistens in der Zentral, in der Mitte oben eine kleine Öffnung und da kommen dann die Sporen ebenso raus.
Was passiert mir, wenn ich das verwechsel? Also wenn ich tatsächlich irgendwie so einen Kartoffelbovis gegessen habe?
Naja, ich denke, Magen-Darm-Schmerzen wird es wohl auf jeden Fall geben. Also vielleicht auch einen ordentlichen Durchfall.
Okay.
Es ist jetzt meines Wissens nach nichts ganz Dramatisches, aber sie sind giftig, ist nicht zu empfehlen, sie zu verspeisen. Genau.
Okay. Also es gibt ja dann noch so eine Gruppe, die, ne, so wie du beschrieben hast, oben irgendwie so eine Öffnung haben und wo dann die Sporen aus dem Inneren rauskommen. Und das ist so diese Gruppe Erdsterne, Wettersterne und so weiter. Gehören die auch dazu?
Die gehören zu den Bauchpilzen, ja,
Mhm.
aber dann muss man sich schon wieder trennen. Der kleine Wetterstern gehört interessanterweise eher verwandtschaftlich so in den Bereich der Hartschalenboviste. Und die anderen also die richtigen Erdsterne, die gehören eher zu den Stäublingen oder zu den Weichschalenbovisten. Und ein Unterschied ist auch, also die haben mehrere Schichten, alle beide. Gruppen. Und es ist so, dass die äußerste Schicht, die ist eher so etwas kräftiger lederartig, die reißt sternförmig eben auf. Das gibt dann eben auch diesen Namen. Also rund um diese Kugel ab einem oberen Punkt reißen die so rundrum auf und klappen dann auf. Und beim Wetterstern, deswegen hat er seinen Namen auch bekommen, da ist das so, dass je nach Feuchtigkeitsanteil diese Lappen auch wieder ein bisschen schließen können. Während beim Erdstern, die bleiben dann immer offen. Die sind dann so nach außen gerollt und bleiben auch die ganze Zeit so. Genau. Und was auch recht interessant ist dann, wenn man sich das mal näher anguckt, dann stellt man fest, dass es ein Paar gibt, wo man auch deutlich sieht, dass das eigentlich nicht eine Schicht außen ist, sondern dass das mehrere Schichten sind, die oft miteinander etwas verwachsen sind. Und wenn die sich dann öffnen, dann reißen die manchmal nochmal so auf und dann sieht man, dass das so wie kleine Lappen sind, die sich dann so ein bisschen abtrennen. Und da gibt es zum Beispiel den Halskrausen-Erdstern, da kann man das eigentlich relativ deutlich sehen, dass das also mehrere Schichten sind, die da eben außenrum gebildet werden. Und wie bei vielen von diesen Arten, also sowohl bei den Bovisten als auch bei den Stäublingen, als auch bei den Erdstern, als auch beim Wetterstern, ist es ja so, dass der eigentliche Fruchtkörper zunächst geschützt im Boden entsteht und erst nach einer gewissen Zeit der dann an die Oberfläche geht. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei den Stäublingen und bei den Bovisten ist es halt einfach so, dass die durch ihr Wachstum dann nach oben rausgehen, während der Erdstern sich relativ lange unten im Boden entwickelt und erst, wenn er wirklich richtig reif ist praktisch, dann geht diese äußere Schicht nach außen und damit drückt er sich dann richtig aus dem Boden raus und liegt dann wie so ein kleiner Stern eben oben auf der Streuschicht obendrauf. Und manchmal, gerade wenn das so hängiges Gebiet ist, dann kullern die auch mal runter, denn die haben keinen Kontakt mehr zum restlichen Mycel. Also die haben sich zu der Zeit dann schon komplett durch dieses Herausheben aus dem Boden von ihrem Mycel getrennt und dienen dann halt wirklich nur noch dazu, die schon reifen Sporen dann eben freizugeben. Und durch das Kullern zusätzlich gibt es dann natürlich immer wie kleine Schläge auf diese doch recht weiche Hülle und dann geben sie immer Sporen ab.
Okay. Wie sind die von der Ökologie her? Also ich meine, sind die Mykorrhizer, sind die Zersetzer, was sind die?
Nee, die sind Zersetzerpilze. Und ich glaube, das dürfte vielleicht auch für den für den Wetterstern gelten. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil der eben eigentlich sehr verwandt ist mit röhrlingsartigen Pilzen, wie auch die Kartoffelboviste eben. Also die haben eine ganz andere Entwicklungszeit. Also genetisch haben die sich zwar dann sehr ähnlich entwickelt, aber kommen eigentlich aus ganz anderen Gruppen.
Also ich meine, der Wetterstern ist ein Zersetzer, aber der Kartoffelbovist ist ja Mykorrhizapilz, richtig?
Boviste, genau, die sind echte Mykorrhizapilze, das ist richtig. Also die Erdsterne eben auch Zersetzer und eben im Unterschied auch zu den Stäublingen sind die Boviste Mykorrhizapilze und haben dann ihre Partner, also der dickschalige Kartoffelbovist, den findet man auch ganz, ganz häufig in Verbindung mit Eichen bei uns. Kann sicherlich auch ein paar andere Baumarten begleiten, aber das dürfte so sein Hauptwirt sein, wo der am häufigsten zu finden ist.
Also ich hab ja ein bisschen recherchiert, ne, was Bauchpilze sind, und ich war ganz erstaunt, dass zum Beispiel Teuerlinge und so ein paar ähnliche Gattungen aus diesen Nestlingsverwandten auch noch dazugehören. Die hätte ich da ja gar nicht eingeordnet.
Ja, aber das Entscheidende ist ja eben, dass die erstmal sich im Inneren eines Gefäßes sozusagen entwickeln. Also das ist eben das, was ihre gemeinsame Sache ausmacht. Wo sie dann wirklich genetisch, verwandtschaftlich direkt dazugehören, steht eben auch nochmal auf einem ganz anderen Stern. Und das Interessante ist eben bei den Teuerlingen eben, dass die Sporen auch eingepackt in Hüllen entstehen und den gestreiften Tigelteuerling, den kennt vielleicht der ein oder andere mal, den gibt es häufiger auf dünnen Totholzästen, da sitzt der dann zuhauf drauf und sieht aus wie so ein kleines Becherchen. Und wenn man reinschaut, dann sieht man so linsenförmige kleine Elemente da drinne. Das können unterschiedliche Zahlen sein. Daher ist ja auch der Name entstanden, Teuerling. Da hat man halt gedacht, man guckt da rein in diese Teuerlingsschüsselchen und dann zählt man, wie viele von diesen sogenannten Periolen da drinne sind. Und dann weiß man, wie im nächsten Jahr die Teuerungsrate sein wird. Also, genau. Und da ist es eben auch so, dass in diesen kleinen Elementen drinne, also nochmals eingeschlossen, die Sporen entstehen. Und die können dort erstmal rausfliegen, mit diesen ganzen Linsen und dann sich eben auch nochmal öffnen und ihre eigentlichen Sporen dann später verbreiten. Und wenn die noch ganz klein sind, dann sind die auch kompakt geschlossen. Also diese kleinen Schüsselchen, die haben richtig so einen Deckel und der fliegt halt irgendwann ab. Meistens eben, wenn die Sporen schon ziemlich reif sind. Oder bei einigen Arten ist das auch mehr so eine pergamentartige Hülle, die löst sich dann auf. Und dann öffnet sich das und dann fliegen die da raus. Genau. Aber ich bin ja auch noch bei meinen Recherchen auf eine Gruppe gestoßen. Und da muss ich ja gestehen, die habe ich noch nie gesehen. Und da merkt man halt, viele Pilze sind halt sehr spezifisch auf bestimmte Standorte ausgerichtet. Und das sind die Stielboviste. Also das sind wie kleine Stäublinge oder dieser bleifarbene Bovist, so kleine Kügelchen, die auf relativ langen Stielen sitzen. Also die Stiele, die betragen durchaus so das 5- bis fast 10-fache ihres Kügelchens, das da oben drauf sitzt, das allerdings oft nur so einen Durchmesser von 1 bis 2 Zentimeter vielleicht maximal hat. Und die kommen ganz besonders häufig vor auf Trockenrasen, habe ich inzwischen gelernt, und Dünenstandorten oder sehr sandigen Standorten. Und da muss ich gestehen, die kommen halt im Wald sehr selten vor, diese Standorte, und deswegen sind die mir noch nicht so über den Weg gelaufen. Also da muss ich irgendwann mal auch irgendwann in Dünen suchen gehen, sowohl am Meer als auch Binnenlanddünen. Da können die eher gehäuft vorkommen.
Ha, okay. Sind auch Zersetzer, oder?
Die dürften auch Zersetzer sein, weil ich wüsste nicht, mit wem sollten die Ärmsten dort Mykorrhiza machen, ne?
Naja, auf so Binnendünen gibt es ja schon auch mal
Ja,
Kiefern.
da können auch Kiefern sein, genau.
Ja. Okay. Und dann gehört ja noch eine Gruppe irgendwie so anscheinend dazu, und das sind diejenigen, die ein Hexeneistadium haben.
Genau, auch bei der Gruppe haben wir zunächst mal eben einen geschlossenen Fruchtkörper, in dem die Sporen ausreifen. Und dann haben die eben im Inneren schon vorbereitet einen Stiel. Und dieser Stiel ist aber ein bisschen anders, als wir es von vielen anderen Pilzarten kennen, die ihren Stiel ja dadurch strecken, dass sie da Wasser reinpumpen. Und das ist bei diesen Stinkmorchel-Verwandtschaft sozusagen mit der klassischen Stinkmorchel. Dann gibt es so eine spezielle, die kommt eben auch wieder auf Dünen vor. Dann gibt es die Hundsrute, die ist ein bisschen kleiner, die wird nicht ganz so dick, so, die kriegt keine 5 cm vom Stiel zusammen oder 3 cm, sondern eher im Bereich von 1 cm. Und dann gibt es auch noch ein paar Exoten in Anführungsstrichen, vor allem den Tintenfischpilz, der dazugehört, und der Gitterling. Den Gitterling habe ich noch nie gesehen. Aber von den anderen habe ich den Dünen-Stinkmorchel natürlich auch noch nicht, aber die anderen drei, die habe ich auch schon öfter gesehen. Und da ist es ja so, dass dieser Stiel nicht mit Wasser eben gefüllt wird, sondern da findet ein chemischer Prozess statt und der lässt Gas entstehen. Und wenn dieser Stiel sich dann eben ausbreitet, dann ist das so ähnlich für mich immer als Erinnerung an so Bauschaum. Material, was man benutzt hat eine ganze Zeit lang, wenn man Fenster abdichten musste beim Bau, dann hat man das eben aus so einer Sprühdose da rausgespritzt und daran hat mich das immer erinnert. Und das wirkt nachher fast so ein bisschen wie Styroporartig, dieser Stiel, also vielleicht, wenn man ihn irgendwie beschreiben sollte. Und im Gegensatz natürlich aber wieder zu den anderen, mit denen wir uns beschäftigt haben, ist hier die Hauptverbreitung dann nicht der Wind, sondern hier sind es ganz klassisch Insekten. Und dafür stinken die eben auch so wunderbar, damit die die Insekten anlocken können. Und das sind oben diese dunklen Sporen, die dann an so der Spitze sich da entwickeln und die eben dann so einen sehr intensiven Geruch abgeben. Also ich behaupte mal, ich kann Stinkmorcheln so bis 10 Meter fast Entfernung riechen. So kommt es mir zumindest manchmal im Wald vor.
Ja. Wie riechen die so nach Aas oder sowas, ne?
Ja, sehr, sehr unangenehm, eklig nach Aas.
Ja.
Interessanterweise gelten ja die Stinkmorcheln sogar als Speisepilz, wenn sie noch nicht geöffnet sind. Und zumindest eins kann ich bestätigen, dieser Aasgeruch, der entsteht wirklich erst, wenn die dieses Hexenei, also diese glibrige Masse, die eben den Fruchtkörper umschließt, durchbrechen. Vorher, wenn man die durchschneidet, dann haben die einen Geruch, der sehr nach Rettich erinnert.
Ha, okay. Also ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gegessen. Also wie
Ja,
schaut das mit
ich
dir aus?
auch nicht, gestehe ich
Okay,
auch.
okay, okay. Also ich
Aber
kenne.
gerochen. Gerochen habe ich schon sowohl als
Ja.
auch. Also, und ich muss wirklich sagen, wenn man die jungen Hexeneier durchschneidet, das ist nicht schlimm. Also, das ist halt gut, Rettich mag nicht jeder vielleicht, aber nicht vergleichbar mit diesem ekelhaften Geruch, wenn die ausgetrieben sind dann.
Ja,
Und das
ja.
gilt eben für den Tintenfischpilz auch. Und da kann ich mich erinnern, dass wir auf einer meiner ersten Exkursionen, die ich mal mitmachen durfte, da war auch einer dabei und der konnte es nicht lassen. Der hat in seinen Korb tatsächlich Tintenfischpilz rein und dann war das im Auto und es war wirklich, boah, schlimm, schlimm, schlimm.
Ja, bei unseren Pilzausstellungen müssen ja auch die Stinkmorchel und die Tintenfischpilze immer draußen ausgestellt werden, ne?
Ja, das
Als wir
geht
noch
nicht, das geht nicht.
Indoor
Genau.
veranstaltet haben. Ja. Ja, also ich meine, ich habe auch mal mit irgendjemandem gesprochen, der die gegessen hat und der meinte, die schmecken gar nicht so schlecht. Also es gibt, ich meine, in China sind die Delikatesse. Da kann man die auch so auf der Straße kann man die so kaufen. Naja.
Okay.
Man muss ja nicht alles essen, sag ich immer.
Genau.
Ja. Ich habe ja, bevor ich recherchiert habe, und inzwischen bin ich schlauer, ja, aber bevor ich recherchiert habe, kurz spekuliert, ob Trüffeln, die ja nun auch, ne, eine kugelige Gestalt haben, mehr oder weniger, und Sporen im Innern des Fruchtkörpers produzieren, ob die auch dazu gehören. Aber das tun sie nicht, nicht wahr?
Tja, da musst du jetzt eigentlich was verraten. Aber da wird es dann schon fast wieder komplex. Bloß eins kann man sagen, die allermeisten Trüffel können wir definitiv ausscheiden, weil die ja gar nicht zu den Ständerpilzen gehören, sondern eben zu den Schlauchpilzen.
Genau.
Und daher verwandtschaftlich, genetisch verwandtschaftlich ganz woanders herkommen. Aber es gibt auch verschiedene Theorien, die ja auch sagen, naja gut, aber aus solchen Fruchtkörpern möglicherweise sind ja auch die Basidiomyceten entstanden, wobei da gehen halt die Meinungen bislang noch etwas auseinander. Also eine gewisse Verwandtschaft ist da, aber die ist halt im eigentlichen Pilzreich doch eigentlich sehr, sehr weit voneinander entfernt.
Ja, nun muss man natürlich sagen, dass die Bauchpilze ja zwar früher ein echtes Taxon gewesen sind, aber inzwischen weiß man ja, dass die polyphyletisch sind. Das bedeutet, sie haben keinen gemeinsamen Vorfahren, sind also nur weitläufig miteinander verwandt und sind eigentlich kein gültiges Taxon mehr, sondern sind im Prinzip so eine Formengruppe, ja. Und sie sind aber eben traditionell bei den Basidiomyceten angesiedelt. Und deswegen zählt man auch heute noch, obwohl es kein gültiges Taxon mehr ist, die Trüffeln nicht mit dazu, weil sie Ascomyceten sind, obwohl die Strategie eigentlich eine ähnliche ist, ne?
Ja, das ist so.
Ja.
Und es ist ja auch interessant, aus wie vielen Gruppen sich solche Bauchpilze im weitesten Sinne dann entwickelt haben. Also wir haben hier eben Röhrlingsverwandte, wir haben aber auch Arten, die sehr wahrscheinlich eher in den Bereich zu den Täuplingsartigen gehören. Und also das ist wirklich schon das, was wir jetzt so mit der Genetik lernen. ja, erschließt uns einiges und man sieht halt, die Natur ist immer nicht nur einen Strang gefahren, sondern oftmals eben diese Entwicklungen, die haben sich aus verschiedenen Wegen wieder angenähert, was die Formen anbelangt. Und deswegen von der Formenkunde her, wenn ich jetzt rein mit meinen Augen erstmal in so an Pilze rangehe, da ist es halt schon eine Hilfe, erstmal diese Bauchpilze als solche ansprechen zu können und schon mal in so Gruppen zu setzen, auch wenn es nicht genetisch so ist. Aber es vereinfacht halt doch wiederum einiges, auch wenn eben anderes dafür spricht, die dann weiter noch zu unterteilen und dann noch sich genauer damit zu beschäftigen.
Ja, definitiv. Aber es ist also wie so oft, ne, dass die Systematik, die dann irgendwann aus solchen genetischen Studien hervorgeht, dass die eigentlich für die Praxis draußen im Feld eher hinderlich ist, ja. Und dass man mit so einer traditionellen Systematik eigentlich besser fährt.
Aber man muss auch andererseits sagen, dass schon immer auch Unterschiede erkannt worden sind. Und zum Beispiel bei einigen Arten ist es so und Gruppen, dass die wie gekammert ihre Bereiche im Inneren haben, in denen die Sporen entstehen. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, als wenn da eben wie Lamellen schon drinne sind in dieser Kugel, die halt durchgehend sind und dann das zu dieser Kammerbildung führen. Während andere, die haben nicht solche Kammern, sondern die haben so mehr eine Struktur, die ja so watteartig eben aus Zellen da besteht. Und die sind dann in der Regel eben weniger auf Lamellenpilze zurückzuführen, sondern gehören wahrscheinlich eher eben in den Bereich von Röhrlingsverwandten. Und eine Sache, die ist mir dann bei meinen Recherchen, die ich jetzt auch nochmal gemacht habe, auch nochmal untergekommen, und das ist noch zu dem Riesenbovist, oder ich würde halt eigentlich lieber sagen Riesenstäubling. Und da hat nämlich mal jemand versucht wohl zu kalkulieren, wie viele Sporen müssen das eigentlich sein, die in so einem Fruchtkörper sind. Und die sind dann drauf gekommen, dass es mehrere Billionen von Sporen in einem einzigen Fruchtkörper sein müssen. Also es
Wow.
ist eine Zahl, die ja eigentlich gigantisch ist. Und wenn man bedenkt, was die sozusagen investieren, damit nachher aus wenigstens diesem einen großen Stäubling wieder ein Mycel entsteht, das wieder zur Fruchtkörperbildung dann führen kann. Also ja, klingt fast wie Verschwendung, muss man sagen. Aber so ist das eben, eine Strategie, um sich irgendwo halt doch zu erhalten und durchzusetzen in der
Ja.
Natur.
Also vielleicht zum Abschluss, ja, für diejenigen, die noch nie einen Riesenbovist gesehen haben und ich gehöre leider dazu, kannst du einmal kurz, naja, so eine Durchmesser angeben, ja, wie riesig ist riesig?
Also, wie ein klassischer Fußball. Das ist
Wow.
eigentlich so die richtige Größe, also Größeneinordnung.
Okay,
Genau.
wo finde ich sowas, wenn ich das suchen würde?
Also sowohl in lichten Wäldern, Waldränder kommen eigentlich so in Frage. Also es ist ein Zersetzer, er braucht so Streumaterial, das da ist. Und ich glaube, so eine Tendenz, ein bisschen was Grasiges dabei zu haben, die ist auf jeden Fall gegeben. Also das sagt er auf jeden Fall.
Okay, dann werde ich.
Und ist dann schon beeindruckend, wenn man so einen weißen großen Ball mal da sieht im Wald, dann macht das schon was her.
Okay, dann werde ich mal auf die Suche gehen, mal die Augen offen halten, so gegen Spätsommer. Okay, Markus, wenn du nichts Dringendes mehr hast.
Nein, ich bin im Augenblick in meinem Wissen auch mehr oder weniger durch.
Das kann ich kaum glauben, aber nichtsdestotrotz wollen wir die Leute auch nicht überfordern und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss für heute und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und ja, wir werden wieder weitermachen und genau, freuen uns aufs nächste Mal. Bis
Bis
dann,
dann.
Servus.
Ciao, macht's gut.